Hallo, Taz.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.
Etwa zwei Wochen ist es inzwischen her. Am 30. Juli überquerten mehr als 72.000 Menschen von Marokko aus die Grenze zur spanischen Exklave Ceuta am Mittelmeer. Über 100 Menschen starben dabei. Die Bilder gingen um die Welt und wurden auch prompt von Europas Rechten und Konservativen ausgeschlachtet und instrumentalisiert. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz übte scharfe Kritik an der spanischen progressiven Regierung unter Ministerpräsident Pedro Sanchez. Aber wie konnte es eigentlich dazu kommen? Zunächst war die Rede von kriminellen Banden, die die Grenzübertritte organisiert hatten. Bald häuften sich dann auch Anzeichen für zumindest eine Mitwirkung der marokkanischen Regierung und spekuliert wird auch über eine Einflussnahme durch Russland, die USA oder auch Israel. Aber wie geht es jetzt eigentlich den Menschen vor Ort? Was ist dran an den Spekulationen und welche Interessen verfolgt Marokko eigentlich in Ceuta und gegenüber Spanien? Darüber sprechen wir in der heutigen Folge der Fernverbindung. Mein Name ist Fabian Schröer, ich bin Redakteur im Auslandsressort der Taz und habe heute Mirko Kalbert in der Leitung, der normalerweise Korrespondent in Tunesien für uns ist und gerade aber auf Reportage vor Ort in Marokko, um über die aktuelle Lage zu berichten. Hallo Mirko.
Hallo Fabian.
Mirko, du bist ja jetzt seit einigen Tagen in Marokko. Du warst auch direkt an der Grenze. Wie ist denn jetzt eigentlich die Stimmung zwei Wochen nach dem Vorfall?
Die Stimmung ist verwirrt, würde ich sagen. Viele Marokkaner und Marokkanerinnen stellen sich dieselben Fragen, die du angesprochen hast. Was war das eigentlich für eine Geschichte? Das fragen sich die Außenstehenden und ich habe auch mit Jugendlichen gesprochen. Die meisten waren ja sehr jung. Viele waren nicht volljährig, die es nach Ceuta geschafft haben oder die sie auf den Weg gemacht haben. Die fragen sich, ob sie sozusagen für eine politische Kampagne missbraucht wurden oder warum. Einige fragen sich auch selbst, warum sie so leichtgläubig sich auf den Weg gemacht haben. Denn die Zeit sowohl in den Nachbarorten von Ceuta in Marokko als auch in der Exklave selbst, die war natürlich schrecklich. Es kamen viele Menschen ums Leben. Es war eine Massenpanik. Und dann, als die meisten zurückgingen, ja, dann hatten sie nicht mehr Geld für ein Busticket. Und insofern, ich würde sagen, es ist ruhig. Viele haben die Hoffnung aufgegeben, dass sie über Ceuta nach Europa kommen können. Aber fragen sich, was eigentlich genau passiert ist.
Also auch auf der Seite eine Menge Verwirrung. Du hast ja jetzt gerade schon auch angesprochen, die allermeisten sind schon wieder zurückgekehrt. Was bewegt denn überhaupt so viele, auch wie du sagst, vor allem junge Leute dazu, überhaupt dann in so einem Moment die Grenze zu überqueren?
Ja, das hat ja viele in Europa erstaunt, weil Marokko das erfolgreichste Land in der Region ist, Nordafrika ist, eigentlich ein wirtschaftlicher Boom auch herrscht, europäische Autoindustrie hingeht, wir viel über die neuen Fernzüge hören, DVM 2030, die zusammen mit Portugal und Spanien und einigen südamerikanischen Ländern dort stattfindet. Also viele Erfolgsmeldungen und auch wenn man so als Tourist und Touristin das Land erlebt, dann denkt man ja manchmal, man sei in Europa. Und daher, dass sich dann so eine große Zahl an jungen Menschen auf den Weg gemacht hat, das war doch eine große Überraschung. Vergessen wurde aber dabei bisher und scheinbar auch in Spanien, dass die Jugendarbeitslosigkeit bei rund offiziell nach bei 39% liegt, dass auch viele Hochschulabsolventen Probleme haben, Jobs zu finden und dass diese Erfolgsmeldung und dass die tatsächlich ja großen Investments, die auch die Regierung gemacht hat, dass die halt nicht alle trifft. Wir haben das im September, Oktober letzten Jahres schon gesehen. Das war die sogenannte Gen Z, also diese Generation bis 30 Jahre alt, die auf die Straße gegangen waren aus genau dem gleichen Grund. Die sagten, ja, schön, dass es die WM-Stadien gibt, aber für mich persönlich, in meinem kleinen Nebenjob, den ich mir ergattert habe, kann ich nicht mal die Miete zahlen. Und muss bei meinen Eltern wohnen, kann auch nicht heiraten, habe eigentlich keine Perspektive. Also aus diesem sozialen Ungerechtigkeiten, die viele junge Marokkaner erleben, kam dieser Massenansturm.
Okay, also so wie ich das verstehe, geht es da viel um wirtschaftliche Sorgen und dann ergreifen die Menschen halt die nächste Gelegenheit, um nach Europa zu kommen. Vielleicht muss man hier jetzt einmal ganz kurz erklären, was ist Ceuta denn überhaupt für ein Ort? Also es ist ja, hat ja eine relativ besondere Stellung in Nordafrika.
Ja, genau wie die ungefähr 400 Kilometer entfernt liegende andere Exklave Melilla ist Ceuta auch nach der Unabhängigkeit Marokkos im Jahr 1956 ist es spanisch geblieben, ist eine sogenannte Exklave. Ceuta hat 83.000 Einwohner, die das spanische Festland nur mit Schiffen erreichen können. Es gibt also keinen Flughafen. Diese kleine Halbinsel ist von einem großen Zaun umgeben, großen Sicherheitsaufwand versucht die Armee und der Grenzschutz ja seit Jahrzehnten eigentlich zu verhindern, dass Menschen über diesen Zaun klettern. Es gab auf diese Außenstation Spaniens immer schon einen Run, der übrigens nicht, also Ceuta ist nicht Teil des Schengen-Raums und daher war auch die Annahme der Jugendlichen, die meisten waren es ja Jugendliche, dass sie dann von Ceuta direkt in den Schengen-Raum gekommen sind, falsch. Und obwohl, wie gesagt, Marokko eigentlich diese beiden Exklaven zurückfordert, ist das kein eminentes politisches Problem zwischen Madrid und Rabat. Es gibt eigentlich ein gutes Miteinander zwischen dem marokkanischen Umland und den beiden Exklaven.
Hallo, mein Name ist Gabi Koldewey und ich betreue den Auslandsrecherchefonds, den Förderverein der TAZ Auslandsredaktion. Recherchen aus dem Ausland kosten Zeit und Geld. Unterstütze den Recherchefonds für kritische Berichterstattung. Du möchtest Fördermitglied werden oder uns mit einer Einzelspende unterstützen? Alle Infos dazu findest du auf www.taz.de/auslandsrecherche.
Jo, genau, du sprichst jetzt gerade schon den Schengen-Raum an. Nach dem Grenzübertritt gab es ja eine riesige Kritikwelle, vor allem von Rechten und Konservativen in Europa, unter anderem Giorgia Meloni, die italienische Ministerpräsidentin, hatte gefordert, Spanien zeitweise aus dem Schengen-Raum auszuschließen, um halt Migration nach Europa zu verhindern. Das muss man sich natürlich alles irgendwie vor dem Hintergrund anschauen, dass damit auch Wahlkampf gemacht wird, dass damit auch Propaganda gemacht wird. Aber wie funktioniert denn sowas jetzt genau? Du hast gerade schon gesagt, dass Grenzübertritte nach Ceuta, die gab es schon häufiger. Und gleichzeitig ist es ja so, dass es eine der am besten gesicherten Grenzen Europas überhaupt ist, eben wegen der Lage auf dem afrikanischen Kontinent. Wie kann es denn eigentlich zu so einem Grenzübertritt kommen? Also das sind ja 72.000, sind sehr viele Menschen. Wie schaffen die es eigentlich, denn so eine stark gesicherte Grenze zu überqueren?
Also ich glaube, wenn man sich anschaut, warum es passiert ist, es war wahrscheinlich der perfekte Sturm, politisch gesehen. Es war die Verbindung von vielen Elementen, die zusammenpassten. Ich habe erzählt von den Protesten im letzten Herbst. Das heißt, es gab in allen gesellschaftlichen Schichten unter jungen Marokkanern gibt es relativ viel Frustration. Und dann gab es auf sozialen Medien, wie wir es schon gehört haben, diese kleinen Videos. Es gab alle möglichen Aufforderungen auf TikTok und auf Instagram, dass man sich auf den Weg machen sollte. Und nach diesem Gerichtsurteil in Spanien, nachdem eben schwimmend ankommende Asylbewerber nicht abgelehnt werden, sondern nur durch den Prozess gehen würden, wurde halt gesagt, okay, damit wird man aufs Festland gebracht und ist im Prinzip schon in der EU. Dann gab es Orte, an denen sich verabredet wurde. Ich habe selbst mit jungen Menschen gesprochen, die mir das berichtet haben, in Casablanca, in Rabat, wo dann auch noch Busse oder Lastwagen standen. Einige sind mit ihren Mofas losgefahren. Andere übrigens Ober sind und Menschen, die in Hotels arbeiten, sind in Fnideq, dem Ort, der direkt neben Ceuta liegt, sind einfach mit der Menge mitgegangen. Also einige haben sich auch spontan entschieden. Aber andere wurden durch eine gewisse Logistik unterstützt. Daher auch eben die Vermutung, dass die marokkanische Regierung vielleicht doch auch dort mehr beigetragen hat, als sie selbst zugibt. Und dann hat sich aber doch in relativ wenigen Stunden hat diese Aktion so viele Menschen aus dem ganzen Land zusammengebracht, dass man natürlich nicht von einer Spartanaktion sprechen kann. Man könnte auch fast vermuten, dass es von vornherein so geplant war, also als kurzfristige Aktion geplant war. Das ist fast mein Eindruck. Dafür sind so viele Leute schnell wieder zurückgekehrt. Das ist nicht der einzige Grund aus meiner Sicht, dass es nichts zu essen und trinken gab. Ich bin ja, beschäftige mich sehr viel mit Migration in Nordafrika und ich kenne so viele Menschen, die dennoch geblieben sind in solchen Situationen, auch wenn es kaum was zu essen gab. Also man könnte fast glauben, es sei eine Art Botschaft gewesen von denjenigen, die diese Social-Media-Kampagne losgetreten haben.
Auf die Social-Media-Kampagne wollen wir später nochmal eingehen, auf jeden Fall. Du hast gerade schon gesagt, es gibt irgendwie Anzeichen dafür, dass Marokko oder beziehungsweise die marokkanische Regierung da mitgewirkt hat. Wie sicher ist es denn oder wie überzeugend sind die Anzeichen?
Das ist ganz schwer zu sagen. Die marokkanische Regierung sagt ja, das sei überhaupt nicht der Fall gewesen. Das sei einfach eine Kampagne von Schmugglern gewesen, die dann eben auch diejenigen gewesen sein könnten, die diese Lastwagen oder den Transport teilweise zur Verfügung gestellt haben. Ich würde sagen, es gibt mehrere Möglichkeiten. Es könnte auch eine dritte Partei sein, die tatsächlich das Interesse hatte, gegen die aus ihrer Sicht liberalen spanischen Immigrationspolitik ein Zeichen zu setzen. Also sozusagen diesen Ansturm auf Ceuta als Druckmittel aus oder zum Druckmittel zu machen. Und das wurde ja tatsächlich in den rechten Kreisen, hast du schon erwähnt, so gemacht. Relativ schnell waren sehr viele Reporter von rechten Medien vor Ort, aus meiner Sicht sehr schnell, und sowohl in Washington, Trump selbst, aber auch in Israel und in der politischen Rechten in Europa, wo man halt diese, vor allem den Schritt von Sanchez, 1 Million Asylbewerber die Staatsbürgerschaft zu geben, wo das kritisiert wurde. Also das wird auch in Marokko diskutiert, ob es eben auch von diesen Kreisen kommen könnte, dass jemand das eben organisiert hat. Man muss ja ganz ehrlich sagen, heutzutage mit Social Media kann jeder organisierte Campaniero, nenne ich es mal, könnte sowas lostreten. Ein bisschen spricht dagegen, dass die marokkanische Regierung auf Konfrontation geht, weil man ja relativ schnell innerhalb von 24 Stunden dann zusammen mit den spanischen Behörden auch dafür gesorgt hat, dass die Menschen zurückkommen. Die kamen natürlich auch zurück, weil sie aufgefordert werden von marokkanischer Seite. Also wenn Marokko dahinter stecken würde, dann war es vielleicht eine Message, eine Botschaft. Dann war es nicht der Versuch, Ceuta einzunehmen oder eine langfristige politische Krise mit Spanien anzuzetteln. Und das hat ja auch Pedro Sanchez, der spanische Premier, genauso formuliert gesagt. Er hätte eine gute Kooperation mit den marokkanischen Behörden.
Vielleicht gehen wir erst einmal darauf ein, welche Interessen denn an Marokko überhaupt an so einer Destabilisierung haben könnte oder welche Interessen Marokko überhaupt gegenüber Spanien verfolgt. Es gab ja so Grenzübertritte in der Art schon mal in der Vergangenheit. 2021 gab es eine Aktion, als damals nur in Anführungszeichen 8000 Menschen die Grenze nach Ceuta überschritten haben. Und das hatte damals mutmaßlich was mit dem Konflikt um die Westsahara zu tun. Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz erklären, worum es da eigentlich geht.
Da ging es um die Behandlung eines Polisario-Kommandeurs, das heißt die Widerstandsarmee der Westsahara, die ja die marokkanische Herrschaft in die Westsahara ablehnt und militärisch kämpft, von Algerien unterstützt wird und auch dort im Exil lebt. Also da hat Spanien sozusagen eine medizinische Behandlung gewährt und das war für die marokkanische Staatsführung schon Grund genug, ein Zeichen zu setzen. Auch damals hat man das offiziell nicht zugegeben. Ich glaube, das ist einfach, all solche Dinge sind eben auch die neue Art von, na, Kriegsführung ist vielleicht ein bisschen zu stark gesagt, aber das ist eine neue Art, wie man eben Druck ausüben kann. Das haben wir ja auch zwischen Belarus und Polen zum Beispiel erlebt an der Grenze. Und es hat dann tatsächlich dazu geführt, dass der spanische Ansatz zu der Westsahara sich geändert hat. Also man hat heimlich klein beigegeben. Und warum hat überhaupt Spanien so einen engen Kurs zu Algerien gefahren? Das wird keine ideologischen Gründe, sondern Algerien ist einfach ein sehr wichtiger Gaslieferant für Spanien. Und daher muss die spanische Regierung mit beiden Ländern sozusagen kooperieren. Man könnte annehmen, dass Marokko das jetzt wiederholt hat, aber ich glaube nicht, dass Marokko dort jetzt wie damals auf direkte Konfrontation setzt. Und zwar genau, wie ich es erwähnte, Fußball-WM, europäische Automobilindustrie, sehr viel Abwanderung von Produktionsstätten von Europa nach Marokko. Also für Marokko ist, glaube ich, im Moment dieser Wirtschaftsboom wichtiger. Der Besuch von Pedro Sánchez in der Vorwoche, er war in Algier zu Besuch, war natürlich wieder auch ein Element von diesem Perfect Storm, von dem ich sprach, also von diesen vielen Elementen, die dazu kamen, wo vielleicht jemand gedacht hat, okay, das ist ein guter Moment, ein Zeichen zu setzen. Ich fasse es nochmal zusammen, Proteste letztes Jahr bereits, die dann abgeerbt sind. Pedro Sánchez besucht Algier, den großen Konkurrenten Rabat. Algier unterstützt diese Widerstandsbewegung der Westsahara. Und dann hat eben Marokko eine ganz, ganz enge militärische Kooperation mit Israel und mit den USA. Ist ein ganz wichtiger Partner, auch der NATO. Hat im Übrigen auch viele Panzer in die Ukraine geliefert. Also ist auch für Westeuropa ein wichtiger militärischer Partner. Und ja, wenn man das sich als alles mal jetzt dieses Gemisch anschaut, dann steht einfach im Raum, dass irgendjemand dachte, das ist jetzt ein guter Moment. Und viele, die ich getroffen habe, viele junge Marokkaner, fragen sich tatsächlich, wer sie dazu getrieben hat.
Genau, also Einflussnahme und vor allen Dingen Instrumentalisierung von Migration ist ja auch wirklich in den letzten Jahren nichts Neues. Es gibt ja gerade relativ viele Spekulationen, die dann verschiedene Akteure nennen, zum Beispiel Russland, zum Beispiel die USA, zum Beispiel auch Israel. Das kann alles ganz verschiedene Gründe haben. Zumindest bei der US-Seite gibt es ja den Hintergrund des Iran-Kriegs, dass Sanchez ja unter anderem Trump verboten hat, die spanischen Luftwaffenstützpunkte für Angriffe in Iran zu nutzen und die USA auch ja schon länger in einem wirklich diplomatischen Streit mit Spanien stehen. Was ist denn dran an diesen Spekulationen?
Das ist zumindest plausibler als eine offene Kampagne der marokkanischen Regierung, die aus meiner Sicht im Moment kein Interesse hat. Vielleicht hat man das mit unterstützt oder hat dann in dem Moment erkannt, dass man, ja, dass man auch gewisse Vorteile hat. Aber ich sehe mehr als eigentliches Ziel derjenigen, die diese Videos hochgeladen haben und es ja auch weiterhin tun, die liberale Politik von Sanchez in Sachen Migration, seine Ablehnung, den Iran-Krieg zu unterstützen, also seine Ablehnung, dass Trump die amerikanischen Militärbasen in Spanien als Startbasen für den Iran-Krieg benutzen kann und letztendlich auch die Kritik an dem israelischen Vorgehen in Gaza, im Libanon und in Syrien. Und die Reaktion in all diesen politischen Entitäten zeigt auch ganz klar, Schadenfreude ist das Mindeste. Und ich glaube, um auf diese Bilder zurückzukommen, und das ist vielleicht das Wichtigste, was ja bei uns allen zurückgeblieben ist von Ceuta, also junge Männer, die eine ganze Stadt stürmen, das wird ja im Moment ausgenutzt. Und wir sollten auch nicht vergessen, naja, es stehen auch in Deutschland wichtige Wahlen jetzt an, Sachsen-Anhalt. Also das ist ja, geht ja dieser Szene von Trump, den rechten Regierungen, der Netanyahu-Regierung, den Rechten gegen Europas manchen und in den Netanyahu schon um die Narrative, die muslimische Gefahr. Europa wird gestürmt, Spanien wird gestürmt. So war es ja nicht, weil Ceuta nicht im Schengen-Raum liegt, aber ich glaube, diejenigen, die das gestartet haben, werden schon irgendwie aus dieser Ecke kommen. Ich möchte mich da überhaupt nicht festlegen. Da eben die Herkunft des Social-Media-Accounts noch nicht geklärt ist und das relativ schwer scheinbar nachverfolgen kann, ich bin mir sicher, da wird noch sehr viel Recherchearbeit geleistet. Interessant, wie darauf sowohl man in Rabat als auch in Madrid geantwortet hat, wo man eben versucht hat, doch letztendlich da ein bisschen die Luft rauszunehmen und das schnell gelöst hat, indem die meisten zumindest zurückgekehrt sind. Aber ich glaube ja, das ist auch nicht das letzte Mal, weil ich glaube, das ist eventuell ein Auftakt von dem Problem, was sich Europa geschaffen hat mit seinen Verträgen, mit den Autokraten Nordafrikas, wo man glaubte, man macht einfach ein paar Unterschriften, hat militärische Zusammenarbeit und dann sei das Thema sozusagen geregelt.
Du hattest mir im Vorgespräch schon gesagt, dass es nun jetzt auch noch Gerüchte gibt für einen nächsten Übertritt, einen nächsten, wenn man es so nennen will, Sturm auf Ceuta. Am kommenden Wochenende, am 15. August, wie kommt man denn eigentlich zu so Gerüchten? Wo hört man die und was meinst du, ist da dran?
Das ist natürlich, wird auf sozialen Medien verbreitet. Ich glaube nicht, dass es stattfindet. Es gibt keine Anzeichen, dass dass die marokkanische Regierung nochmal so einen Verlust der Kontrolle möchte. Das Grundproblem bleibt allerdings. Und ja, wie gesagt, abgesehen vom 15. glaube ich tatsächlich, dass man jetzt erst einmal auch nicht so viel drüber nachdenken sollte. Ist es jetzt Israel? Ist es was die CIA? Oder warum stand Russland dahinter? Sondern wir sollten es vielleicht aus europäischer Sicht auch nochmal zum Anlass nehmen, zu schauen, was ist denn eigentlich Europastrategie? Sollten wir es nur so als Links-Rechts-Konflikt sehen zwischen den ganz Rechten und den Unternehmen Pedro Sanchez? Oder sollten wir das nicht zum Anlass nehmen, nochmal viel genauer hinzuschauen, was Migration eigentlich ist? Und ob nur das Stoppen von Booten langfristig für Europa die Lösung ist. Ich bin viel in Libyen unterwegs. Ich sehe dort viel mehr Zahlen und ein Basispotenzial an einem ähnlichen Szenario. Nicht genauso wie in Ceuta natürlich, aber dass jemand Migration als politisches Druckmittel nimmt. Und insofern, nein, am 15. nicht, aber in naher Zukunft woanders definitiv.
Und solange die Europäische Union und Europa generell kein gemeinsames Umgehen mit Migration findet, wird das auch weiter ein großes Problem und auf jeden Fall Gesprächsthema bleiben und wir werden das weiter beobachten. Klar ist, dass diese Bilder von Zehntausenden jungen Menschen, die die Grenze nach Ceuta stürmen, ein gefundenes Fressen für Rechte und Rechtsextreme rund um den Globus waren. Und die Leidtragenden sind dabei am Ende immer die Migranten selbst. Für heute sind wir am Ende angelangt. Ich danke dir, Mirko, recht herzlich fürs Mitmachen. Schön, dass du dabei warst.
Vielen Dank, Fabian.
Außerdem danken wir Daniel Fromm für die Produktion und Marie Frank für die Redaktion. Wenn euch unsere Inhalte gefallen, dann schaut gerne auf taz.de beim freiwilligen Bezahlmodell der Taz, Taz zahle ich vorbei. Teilt uns mit Freunden, Familie und auf den sozialen Medien und überall, wo ihr sonst so unterwegs seid. Anregungen, Lob, Kritik und sonstige Bemerkungen gerne an fernverbindung@taz.de oder in die Kommentarspalten. Nächstes Mal geht's weiter an gleicher Stelle, aber mit anderer Host. Und ich sage alles Gute und bis dann.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.